Herzlich willkommen beim Podcast Auf den Spuren alter Kulturen vom Marburger Zentrum für Antike Welt. Unser heutiger Gast, Professor Lutz Fiedler, ist eine Koryphäe auf dem Gebiet des Paläolithikums. Herzlich willkommen, Herr Fiedler.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview jetzt.
Ja, und meine Co-Moderatorin heute ist Katharina Raku.
Hallo, freut mich, hier dabei zu sein.
Auch Ihnen guten Tag, ich freue mich.
Ja, und heute geht es um das Paläolithikum, also die erste Menschheitsepoche. Herr Fiedler, könnten Sie erstmal kurz vielleicht definieren, was das Paläolithikum bedeutet oder wie es datiert, um was es dort geht?
Das Paläolithikum ist die Steinzeit, sagt der Name, und ist die längste Epoche der Menschheitsgeschichte. Der Anfang liegt immer noch im Nebel, weil wir nicht genau wissen, wann der Mensch ein Mensch ist. Wir kennen neuerdings Steingeräte von den Australopithecinen, die biologisch noch nicht zu den Menschen gezählt werden. Und das ist dann 2,5 Millionen Jahre oder noch wesentlich älter. Da beginnt das und endet etwa so um 10.000 vor heute.
Ja, und in der Zeit des Paläolithikums, wie haben die Menschen dort gelebt? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Lebensgrundlage der Existenz war hauptsächlich die Jagd. Denn die ganze prähistorische Zeit der Steinzeit spielt sich ab im Eiszeitalter, einer erdgeschichtlichen Epoche, die von Warmzeit und längeren Kaltzeiten bestimmt ist. Und diese zwischengeschalteten Eiszeiten haben dann doch eine Steppenlandschaft gemacht im Großen und Ganzen, wenn auch immer wieder die Bewaldung auftauchte. Aber Steppen sind eben reich an Tierwelt, an Pflanzenfressern, und die Jagd war hauptsächlich die Grundlage zur Nahrungsbeschaffung.
Und haben die Menschen damals dann auch schon in Behausungen gelebt oder gab es Höhlen, haben die Menschen in Höhlen gelebt? Oder
Man denkt oft, der Steinzeitmensch hauste in Höhlen, aber der größte Teil der altweltlichen Fläche ist ja nicht gerade von Felsen und Höhlen bedeckt. Also die allerfrühesten Hominiden, die wir dann zu den Menschen zählen dürfen, die haben wahrscheinlich noch auf den Bäumen geschlafen, weil die Tierwelt damals nicht gerade nur von harmlosen und einladenden Individuen bewohnt war, sondern Säbelzahntiger und große Hyänen und Löwen und Bären und so weiter, sodass das opportun erschien, auf Bäume zu klettern, wo man sich's gemütlich machen konnte für die Nacht. Die ältesten Behausungsgrundrisse, die wir kennen, stammen allerdings schon aus der Faustkaltzeit, mindestens aus dem mittleren Aschelien, also aus der mittleren Phase der Faustkaltzeit. Und in der Oldowa-Schlucht wurde sogar der Grundriss einer 4 Meter Durchmesser messenden Hütte entdeckt, die so etwa 1,7 Millionen Jahre alt ist, also doch am Anfang dieser Faustkalkkultur steht.
Okay, ja, und wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die Menschen dann damals gejagt? Die hatten jetzt ja noch keine Gewehre oder Pfeil und Bogen, kommt ja auch später. Was gab es für Jagdinstrumente, was gab es für Waffen?
Die früheste Jagd hat wahrscheinlich mit Knüppeln stattgefunden, dass man den Tieren an Tränken oder an Faden auflaute und sie einfach überfiel, erschlug. Die Leute haben sich, was wir noch von den Buschmännern Afrikas kennen, auch vergraben, ein bisschen bedeckt und vergraben und mit Dunk dieser Tiere sich unriechbar gemacht und haben dann die Beine festgehalten. Andere sind aufgesprungen und haben sie mit Knüppeln erschlagen. Das wird, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man kann sich das so vorstellen, dass das der Anfang war von der Jagd. Und sehr bald ist man dahinter gekommen, dass Steine als Wurfgeschosse, kantige Steine vor allen Dingen als Wurfgeschosse, traumatische Verletzungen machen bei den Tieren, dass zum Beispiel ein rehgroßes Tier, wenn das von einem Stein getroffen wird, durchaus umfallen kann. Und schon in der Faustkultur gibt es dann derartig viele zurechtgehauene steinerne Wurfgeschosse, dass wir davon ausgehen können, dass sie auch mit einem Riemen geschleudert wurden. Nicht wie die Bola, dass der Riemen am Geschoss hängen blieb, sondern Man hat den praktisch in eine Schlaufe gewickelt und im Kopf gewirbelt, diese Schlaufe, und ein Teil davon losgelassen ist, andere festgehalten. Dann kriegen diese Geschosse eine Geschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde. Das heißt also schneller als normalerweise ein Auto fährt. Und wenn so ein Geschoss eine Giraffe oder einen Riesenhirsch am Hals trifft, dann bricht der praktisch tot zusammen. Und, oder auf das Schulterblatt, der ist durch die Schockwirkung schon gelähmt, und deswegen müssen diese Steine auch eckig sein, denn wenn die Tiere das merken, dass so ein Gestein anfliegt aus großer Entfernung, dann wenden sie sich ab und der trifft nicht mehr senkrecht auf das Tier, sondern streift es leicht peripher, und dann muss es haften bleiben durch seine eckigen Kanten und hat dann eine ähnliche Wirkung, das ähnliche Schockwirkung, dass das Tier dann ja liegen bleibt.
Und haben Sie Fleisch roh gegessen?
Zunächst mal wird es natürlich so gewesen sein, ja, dass der Mensch als Raubtier, der hat zunächst das Fleisch roh gegessen. Und die Tiere wurden übrigens mit Faustkeilen geöffnet. Das ist der hauptsächliche Verwendungszweck vom Faustkeilen. Es war nicht das berühmte, immer wieder herangezogene Schweizer Taschenmesser, das allseits verwendbare Gerät. Es war hauptsächlich ein Gerät zum Aufbrechen des erlegten Wildes, und die verschiedenen Faustkeilformen, ovale oder spitze, sind auch sozusagen programmiert auf verschieden große Tiere. Die Spitzen vor allen Dingen auf sehr große Tiere, von Elefanten über Nashörner und Nilpferde und so weiter, vielleicht auch riesengroße Rinder, Boviden, und die ovalen für kleinere Tiere, die man dann gleich mit der konvexen Kante eines Faustkeils konnte man die Haut abziehen und beschaben damit auch, was mit den spitzen Faustkeilen gar nicht geht. Also es ist doch differenzierter, als man das im ersten Moment so denkt in dem frühen Paläolithikum.
Jetzt haben Sie schon den Faustkeil erwähnt. Könnten Sie noch mal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt nichts darunter vorstellen, beschreiben, um was es sich dabei überhaupt handelt?
Faustkeile sind Geräte, die, man könnte sagen, tropfenförmig aussehen, in der Kontur, im Umriss oder wie eine Hand, wenn man von der Handwurzel aus nach oben geht zu den Fingern. Das sind dann die Ovalen, oder es gibt Spitze, die ja tropfenförmig aussehen. Sie sind nicht geschliffen, sondern sind durch Behauen hergestellt worden. Und die frühen natürlich, man hat ja kein Vorbild in der Technik, die sind grob behauen. Und umso jünger wir werden in der Faustkeilkultur, die ja nun 1,5 Millionen Jahre lang gedauert hat, die letzten sind wirklich formschön und erinnern an heutiges Kunsthandwerk, weil die so ja absolut sorgfältig und genau gemacht worden sind.
Also es handelt sich dann um Steingeräte, das heißt, die Menschen sind losgezogen, haben sich bestimmte Steine wahrscheinlich ausgesucht und haben die dann mit Hilfe von anderen Steinen bearbeitet, oder?
Ja, der Schlagstein wurde in der Hand gehalten und das andere Steinstück musste man entweder suchen, das heißt, man musste ein passendes Geröll suchen und dabei immer schon im Kopf das Bild des Faustkeils haben, damit man den passenden Stein findet. Das ist also ein komplizierter Vorgang. Man geht los und will einen Stein suchen, der für die Faustkeilherstellung passt. Das heißt, man projiziert beim Suchen den imaginären Faustkeil schon in das Objekt, das man dort, sagen wir mal, am Strand liegen sieht. Oder die zweite Form war, wenn man nicht in der Nähe von Berghängen oder und Flüssen lebte, sondern ja mehr an Outcrops von Felsen, dann musste man vom Felsen erstmal ein Stück abschlagen und aus diesem Felsen dann wieder aus dem Bruchstück, aus dem Felsgestein, wieder einen großen Abschlag machen, aus dem man den Faustkeil machen konnte. Aber beides war den damaligen Menschen, den wir als Homo erectus bezeichnen, geläufig. Die konnten also wählen in ihrer Umwelt, wie sie ihre Werkzeuge herstellen konnten, und waren auch angewiesen, es aus unterschiedlichen Materialien machen, denn nicht überall gab es Feuerstein oder Quarzit oder Obsidian oder Chalcedon, sondern man musste auch auf Quarze zurückgreifen oder sogar auf harte Schiefer und so weiter und so weiter. Aber alles war in der kulturellen Tradition, das sage ich jetzt ganz bewusst, das Wort, in der kulturellen Tradition den Leuten verfügbar. Sie wussten, was sie machen konnten und machen sollten.
Nach welchen Kriterien wurde das Steinmaterial dann ausgewählt? Haben die Menschen besonders hartes Material zum Beispiel gesucht?
Ja, das wurde nach der Härte ausgewählt, das möglichst härteste und natürlich homogenste. Denn es gibt Basalte, also Vulkanite, die sind sehr, sehr hart, aber die lassen sich kaum gut bearbeiten. Also es ist nicht allein die Härte, sondern auch die Matrix, das Innere, die Struktur des Steines, dass sie sich gut beschlagen ließen.
Also ein konkretes wäre dann Feuerstein, Flint. Hier in Europa hat man doch auch oft, oder in Hessen, Quarzit zum Beispiel oder Kieselschiefer verwendet.
Ich glaube, Quarzit ist das meistgebräuchlichste Material, weil Feuerstein haben wir zum Beispiel in Deutschland nur an den Küsten oben und im norddeutschen Tiefland durch die Vereisung ist das runtergekommen aus Skandinavien. Und in Süddeutschland ist das dann der Hornstein, der eigentlich auch ein Feuerstein ist, der dort im Jurakalk ansteht. Der ist auch gut gern verwendet worden. Hier in Hessen zum Beispiel am liebsten Kieselschiefer, aber trotzdem ist überall, ob das in Frankreich, Spanien oder Italien ist, ist Quarzit das häufigste verwendete Material. Und zwar immer ein feinkörniger Quarzit, der sowohl als Geröll vorkommt, als auch als anstehendes Material in großen Felsblöcken.
Ja, jetzt haben Sie schon oft das Wort Feuerstein in den Mund genommen. Jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage, dieser Feuerstein, eignet er sich dann auch dazu, um Feuer zu machen? Oder was braucht man überhaupt für einen Stein, um Feuer herstellen zu können?
Ja, der Feuerstein hat seinen Namen, weil man damit mit Feuerstein zusammen mit Pyrit oder Markasit, das ist Schwefelkies, mit diesen Dingen zusammen kann man Funken schlagen. Wobei nicht der Feuerstein selbst die Funken abgibt, sondern der Markasit bzw. der Pyrit. Nur der Feuerstein ist letztendlich ein Meißel oder hammerartiger Meißel, wie bei den alten Steinschlossgewehren, der auf Metall oder Pyrit, also Schwefelkies, Schwefeleisen, runterschlägt und dort einen Funken abreißt, der lang genug glimmt, dass man damit Zunderschwamm oder anderes Zundermaterial entzünden kann. Also der Feuerstein ist ein Mittel zum Feuerschlagen. Selber gibt er keine Funken.
Ah, das ist ja interessant. Also das heißt, der Feuerstein ist einfach nur ein harter Stein, den ich brauche, um von diesem Pyrit zum Beispiel einen Funken abschlagen zu können. Ja. Das heißt, ich kann auch Kieselschiefer oder Quarzit könnte ich auch als Feuerstein nehmen. Und dieser Pyrit, aus dem dann dieser Funken entsteht, wo kann man den finden? Liegt der überall auf der Welt?
Nein, den
in Hessen
nicht
oder?
Der Welt. Den mussten die Leute sich besorgen, und zwar hauptsächlich aus den kreidezeitlichen und jurazeitlichen Felsen, weil Tiere, die damals gelebt haben, die sind Dinosaurier, meinetwegen, die sind ausgestorben, aber ihr organisches Material, Blut mit viel Eisen, das hat sich auf dem Meeresgrund abgelagert, wenn die tot waren. Und hat sich mit dem anderen organischen Material, was alle Lebewesen in sich haben, wir ja auch, Eisen im Blut und Schwefel gehört zu unserem Organismus, hat sich zusammen verklumpt und hat meistens kugelrunde Gebilde gemacht, diese Pyritknollen oder Markasitknollen. Und die waren sehr wichtig zum Feuerschlagen. Also ohne dem geht es kaum, es sei denn, und das ist auch so, dass im Verlauf der Steinzeit man darauf gekommen ist, dass man Feuer reiben kann, wenn man einen brettchenartigen Gegenstand hat und einen Holzstab und da drin ganz heftig hin und her schiebt, also regelrecht pflügt, unter hohem Druck, dann wird das Holz zu heiß, dass es einerseits Späne abgibt und andererseits auch zu glimmen anfängt. Das war aber nicht der Anfang der Feuer-Selbstherstellung, sondern der Anfang war das mit Markasitknollen. In Frankreich haben Kollegen jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Faustkeile, die aus Feuerstein oder Quarzit sind, auf ihren Oberflächen, nicht an den Kanten, auf den Oberflächen sanfte Kratzspuren haben, die vom Feuerschlagen herkommen. Also mit dem Feuerstein des Faustkeils und der Markasitknolle konnte man Feuer entzünden, konnte aber auch mit dem Quarzitfaustkeil oder dem Kieselschiefer oder dem Chalcedonfaustkeil das machen.
Wir haben auch oft über Feuer gesprochen. Haben wir Hinweise? Wann war das erste Mal, dass haben wir Feuer?
Ja, die Archäologen sind da unterschiedlicher Meinung, weil immer auch der Verdacht besteht, wenn man irgendwo eine Feuerstelle findet, dass dieses Feuer, was dort, die Feuerstelle, das ist klar, mit Holzkohle oder Knochenkohle, dass trotzdem man einen Blitzschlag oder natürliche Feuer nahm zum Entzünden. Insofern sind die Daten umstritten, aber man kann doch davon ausgehen, dass das über eine Million Jahre her ist, dass man selber Feuer entzünden konnte, weil Faustkeile aus dieser Zeit schon diese Spuren tragen.
Gut, ja, ich würde schon unterscheiden jetzt zwischen Feuer, das durch einen Blitzschlag hervorgerufen wird, und dann kann sich ein Mensch zum Beispiel dieses Feuer greifen und muss es eben so lange füttern, dass es nicht ausgeht, und der Technik, dass ich jetzt diese einen harten Stein nehmen und dann diesen anderen Stein Pyrit und damit Funkenschlag und dann einen Zunder habe und dadurch selbst wirklich ein Feuer machen kann, egal wo ich mich befinde.
Und entdeckt wurde das Ganze sicher, weil die Pyritknollen, das sind runde Gesteine, die haben die richtige Härte, um Feuerstein und Quarzit damit zu behauen. Und da hat man gesehen, dass das Funken gibt. Also das war ein Lernprozess, der auch dann früh stattfinden konnte.
Ja, die Leute, die haben wahrscheinlich auch viel ausprobiert. Ich meine, man hat Steine genommen, Quarzit zum Beispiel, um Steinwerkzeuge, Faustkeile herzustellen, und hat wahrscheinlich auch ausprobiert, ob sich andere Steine auch eignen würden oder was die eben für Eigenschaften haben. Das war ja schon eine richtige Materialforschung, die da stattgefunden haben muss.
Ja, gewiss, ja.
Ja. Eigentlich ist ja unsere Einstiegsfrage immer eine persönliche: Wie sind Sie zur Archäologie gekommen? Könnten Sie vielleicht nochmal erläutern?
Ich habe meine Jugend in Hamburg-Rissen verbracht. Damals war das in den 50er Jahren, war das ein Vorort, der sehr dörflich war noch, aber voller archäologischer Denkmäler. Grabhügel in der Steilküste zur Elbe war ein interglaziales Torfmoor mit Steinartefakten. Und auf den Feldern konnte man sowohl geschliffene Steinbeile finden, wie auch spätpaläolithische Fazies der Rückenspitzenkultur. Oder früher sagte man Federmesserkultur, ist sogar danach benannt, nach diesem Ort, heißt Rissener Gruppe. Also die Vorgeschichte umgab mich und hat mich fasziniert und nicht mehr losgelassen.
Und warum Paläolithikum? Wie haben Sie diese Disziplin ausgewählt?
Diese Federmesserkultur gehört schon zum Paläolithikum. Das ist Spätpaläolithikum und kurz bevor es dann die heutige Warmzeit gibt, also vor 10.000 Jahren ungefähr, so alt war das. Aber ältere Sachen kamen auch aus diesem Torfmoor daraus. Das waren zwar nur ein paar Abschläge, aber gehörten dann ins Mittelpaläolithikum, also in die Zeit der Neandertaler. Und das habe ich erst entdeckt, schon als 14-Jähriger, dass dabei in dieser Schicht auch nicht nur Hölzer und Pflanzenreste konserviert waren in diesem Torfmoor, sondern dass dabei selten, aber eben doch auch ein paar Abschläge lagen, ein paar Feuersteinabschläge.
Die Archäologie wurde Ihnen sozusagen mit in die Wiege gelegt, könnte man
sagen. Das kann man so sagen, ja.
Ja. Ja, das ist sehr schön, dass Sie hier sind und dass wir von Ihrem langen Wissen dann profitieren können. Ich hätte noch eine Frage. Sie waren ja auch hier der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, Außenstelle Marburg. Und Sie haben ja auch Ausgrabungen selbst in Hessen zum Beispiel durchgeführt. Und Sie haben unter anderem den mittelpaläolithischen Fundplatz Buhlen bei Waldeck beim Edersee ausgegraben. Ich finde es dann ganz spannend, wie unterscheidet sich so eine paläolithische Ausgrabung von einer Ausgrabung, die jetzt zum Beispiel einen bronzezeitlichen Fundplatz ausgräbt oder eine mittelalterliche Burg oder so. Also worauf muss man dann besonders achten oder was macht so eine paläolithische Ausgrabung aus?
Ja, normalerweise geht man ja bei archäologischen Ausgrabungen mit Suchschnitten vor, dass man sich überhaupt mal orientiert, wo man ist und welche Schichten da vorkommen. Das war in Buhlen ganz anders. Entdeckt wurde das, weil ein Geologe, Dr. Jens Kulig, dort einen Baggerschnitt machte weil die Verzahnung von Flusskiesen, in diesem Fall die Netze, eigentlich ein Flüsslein, eher ein Bach, der nach 3 Kilometern dann in den Eder dort mündet, lag da. Und bei diesem Baggerschnitt hat er Tierknochen gefunden und Steingeräte. Und dann die Universität Köln benachrichtigt, weil da ein Fachmann saß, der sich darum kümmern konnte. Das gab es in Hessen nicht. Das war der Dr. Bosinski damals. Der hat angefangen, in Buhlen zu graben, auf dem Feldsporn des Perms. Und obendrauf, also auf dem Feldsporn, hat er angefangen, dann 3 oder 4 Fundschichten freizulegen. Hat die Grabung dann aber nicht fortgesetzt, weil dazwischen kam der berühmte Platz Gönnersdorf bei Neuwied am Rhein, der ihm wichtiger erschien. Und so blieb Buhlen 10 Jahre lang unberührt liegen, bis ich dann kam. Und ich habe dann 1982 angefangen, dort eigentlich 81 schon Ausgrabungen zu machen. 81 waren die Vorbereitungen. Die von der Methode her haben wir dann keine Schnitte mehr gemacht, sondern sind Schicht für Schicht runtergegangen und haben sonst so ausgegraben, wie Sie das alle kennen in der Archäologie, also mit dem berühmten Pinsel und der Mauerkelle oder dem Spachtel, wie Archäologen graben, mit Einzeleinmessung aller Funde. Damals natürlich noch nicht mit elektronischen oder mit Laserstrahlgeräten, sondern alles noch mit Zollstock und Theodoliten und so weiter. Aber letzten Endes methodisch, wie man das in der Archäologie kennt, Stück für Stück runtergehen. Und das Sediment wurde geschlemmt, wegen der Faunenreste vor allen Dingen, weil Kleinsäugerzähne sind zum Beispiel für die Datierung sehr wichtig. Kleinsäuger, also Mäuse und Bisamratten und was weiß ich. Also all diese Dinge waren wichtig. Und wir haben an der Netze selbst eine Schlemmerlage aufgestellt, wobei auch die kleinsten Absplüsse der Steingeräteherstellung da mit drin war. Und so haben wir die Quadrate, nach denen wir das alles kartiert haben, wurde dann auch in 16. Quadrate aufgeteilt, sodass das Sediment aus jedem 16. Quadrat Layer für Layer, also Schicht für Schicht, durchgeschwemmt und das Material auch so verpackt nach Schichten und nach, sodass wir nachher eine genaue Zuweisung hatten, aus welcher Ecke etwas kam und aus welcher Tiefe etwas kam. Das war also die Methode.
Sie haben für unterschiedliche Materialien gesprochen. Das bedeutet, dass Sie haben mit unterschiedlichen Spezialisten zusammenarbeiten. Es ist eine Ausgrabung, ist nicht eine Arbeit nur für eine Person.
Also unterschiedliche Materialien, die gefunden haben, waren einmal die Artefakte selbst, die Steingeräte, vor allen Dingen aus Kieselschiefer, ein bisschen als Chalcedon, ein bisschen Quarzit, sogar 2 Feuersteinstücke. Also weiter Import, also mindestens 150 Kilometer Import aus dem Thüringer Becken oder so. Und wir haben sehr reiche Fauna gefunden, Mammutreste, Nashornreste, Pferde, vor allen Dingen haben die sehr viele Pferdereste gehabt und eine Saiga-Antilope, also eine kaltzeitliche Fauna zu Beginn der letzten Kaltzeit, denn die Thermolumineszenzdatierung des Lösses, der die Fundschicht bedeckte, der war ungefähr 110.000 Jahre war das alt. Das bedeckte den Platz, sodass man sagen kann, der Platz selbst war vielleicht ja, 110.000 Jahre alt.
Ja, das ist faszinierend an den Paläolith-Ausgrabungen, dass eben sehr fein vorgegangen werden muss. Ich kenne es nur selbst von einer Siedlungsgrabung aus der Bronzezeit. Da werden dann große Schnitte geöffnet. Dann hat man irgendwie 5 auf 5 Meter oder manchmal sogar 10 auf 10 Meter und geht dort runter. Und Sie haben jetzt davon gesprochen, dass Sie 16. Quadratmeter einzeln ausgegraben haben. Also Quadrate mit einer Kantenlänge von ein paar Zentimetern. Oh. Und dann noch mit dem Pinsel, aber gut, klar, wenn man so ganz alte Fundstellen hat, dann muss man viel feiner vorgehen, weil die Sedimente viel feiner übereinander liegen. Jetzt würde mich noch immer interessieren, die Methoden, die Entwicklung der Methoden schreitet ja sehr, sehr schnell voran. Wenn Sie jetzt in Buhlen nochmal ausgraben würden, in der heutigen Zeit, würden Sie dann vielleicht noch andere Methoden anwenden oder gibt es was Sie sich damals gewünscht hätten zum Beispiel?
Also die Vermessung würden wir heute natürlich moderner durchführen. Ich hätte schon damals gerne einen Paläontologen dabei gehabt, der die Faunenreste vor Ort besser und näher bestimmt. Denn dass wir zum Beispiel Saiga-Antilopen dabei hatten, das ist erst später entdeckt anhand der Knochen, die wir geborgen haben. Die sind dann zur Bearbeitung gekommen in die Paläontologie und da wurde uns das mitgeteilt. Aber auch wenn Knochen im anatomischen Verband liegen, also sich an den Gelenken noch berühren, das kann nur ein Paläontologe gut erkennen, weil das muss ja vom selben Tier sein. Es können ja auch zufällig von einem Pferd und von einem, was weiß ich, Riesenhirsch die Knochen so nebeneinander liegen, dass man denkt, oh, das ist ein Teil gewesen mit dem Gelenk dazwischen, sondern das muss von Kennern gemacht werden. Habe ich immer als Manko empfunden, dass wir sowas nicht dabei hatten. Ja, die Datierung, das ist ja sowieso immer nur eine Sache, die wenige Tage in Anspruch nimmt. Die Thermolumineszenz, da werden so Röhrchen da in den Löss geschlagen und dann wird an feinsten Materialien wird die Strahlung gemessen. Das konnte man ja damals auch schon machen. Aber ich würde jetzt gerne mal sagen, was wir überhaupt ausgegraben haben.
Ja, das wäre nett, nur zu. Gerne, ja.
Ich hatte also, der liebe Gott war vielleicht auf meiner Seite oder sowas, ja. Wir haben einen Behausungsgrundriss entdeckt mit einem Innendurchmesser von 4 Metern, umstellt mit großen Steinblöcken, die zum Teil einen Meter lang waren, Dolomitsteine, mit denen dieser Bau, der hatte keine Pfostenlöcher. Das heißt, es war aufgebaut wie ein Bienenkorb darüber oder so. So muss man sich das etwa vorstellen. Wahrscheinlich bedeckt mit Häuten, die auch grob aneinander genäht waren, also sich überlappend. Und diese schweren Steine mussten verhindern, dass es in den damaligen kaltzeitlichen Wetter und Stürmen, dass die Hütte nicht wegwehte. Ja, ich kenne sowas von meinen Sahara-Expeditionen, dass wir unsere Zelte immer mit Sandwellen oder schweren Steinen beschweren mussten, damit wir eine ruhige Nacht hatten. Also wenn der Wind kräftig weht, und so war das im Buhlen auch. Also große Steine, deswegen war der äußere Durchmesser dieser Behausung nicht 4 Meter, sondern bis 6 Meter. In der Mitte lag eine Schicht von Knochenkohlen, die im Zentrum dieser Behausung, dieser Struktur, 4 Zentimeter dick war und war alles nur Knochenkohlen, feingeschlagene Knochen, die in dem Zustand auch brennen. Übrigens, großen Knochen können sie nicht verbrennen, aber wenn das Splitter sind, verbrennt das Kollagen und die Eiweißstoffe da drin sehr gut und gibt eine große Hitze, stinkt übrigens überhaupt nicht. Das war in der Mitte und hinter dem Eingang, den wir noch haben konnten, also die offene Stelle, wo keine Steinumstellung stattfand, hinter dem Eingang, so einen Meter rein in die Hütte, lag ein großer Stein, sodass die abstrahlende Wärme nicht durch den Ausgang ging, sondern in der Behausung selbst blieb, die natürlich verschlossen wurde mit einer Haut, mit einem Leder. Also das muss schon eine Winterbehausung gewesen sein. Und die Steingeräte gehörten also zu einer Fazis des Mittelpaläolithikums der Neandertaler Zeit, in der wir keine Faustkeile mehr hatten. Die gibt es noch an anderer Stelle in dieser Zeit auch, aber dafür war in Buhlen selbst kein Bedarf. Oder aber die Faustkeile sind dort geblieben, wo man Mammute erlegt hat und die wurden gar nicht mitgebracht. Wir haben aber Keilmesser, also Faustkeil-ähnlich hergestellte Messer gefunden, sehr viele Schaber, Spitzen und auch zugespitzte Abschläge, also Fragmente von abgeschlagenen Kernen, wo diese Abschläge abplatzen dann, die zu retuschiert waren, dass sie Spitzen ergaben. Und mit diesen Spitzen konnte man die Felle durchbohren und sie mit Sehnen und anderem Material zusammennähen und damit sowohl die Hütte bedecken, als sich auch in dieser Art Kleidung herstellen. Die war ja notwendig, denn in einer Kaltzeit hätte man weder barfuß laufen können, noch ohne Poncho oder Jacke und Beinkleider. Denn nachts sinken die Temperaturen dann durchaus auf 20, 25 Grad minus. Das muss man einfach bedenken. Übrigens lag der Hütteneingang nach Südosten, also einerseits ein bisschen nach Osten zum Sonnenaufgang, zum anderen eben nach Süden, wo die Sonne dann reinscheint. Und der Netzebach selbst war von der Hütte nur wenige Schritte entfernt, also 5 Meter entfernt. Unter sommerlichen Temperaturen, wir sind ja hier nicht in Nordgrönland, nicht, sondern wir sind in einer Zeit, in der wir den Sonnenstand hatten, wie heute im Sommer auch, auch in einer Kaltzeit. Die konnten also durchaus die Kinder in der Netze planschen und baden, was sie mit Sicherheit gemacht haben. Und dort konnte das Trinkwasser entnommen werden und die Tiere, die an die Netze kamen zum Trinken, an dem ganzen Netzeverlauf, die wurden dann gejagt. Und so waren die Bewohner dieses Platzes sicher nicht in der ganzen Jahresperiode dort, sondern saisonal.
Ja, das klingt hochinteressant.
Also das ist der erste mittelpaläolithische Behausungsgrundriss, der auch in der Struktur voll erhalten war, der in Deutschland ausgegraben worden ist.
Ja, das ist ja hochinteressant, was Sie in Buhlen ausgegraben haben, weil man auch ein Stück der Lebenswelt von vor 100.000 Jahren wirklich erfahren kann, was man sonst sehr oft nicht so hat, wenn man jetzt einfach nur einen Faustkeil oder ein Steinwerkzeug findet. Also Sie haben diese Behausung gefunden. Was mich jetzt noch interessieren würde, wurden diese Arbeiten innerhalb dieser Behausung durchgeführt oder wurden die Arbeiten meistens draußen durchgeführt?
Dadurch, dass wir ja eine genaue Kartierung aller Artefakte und aller Knochen haben, haben wir einen Abfallplatz, der wahrscheinlich in der Nähe des eigentlichen Werkplatzes war, wo Steine bearbeitet wurden, in 5 Meter Entfernung von der Hütte gehabt. Da lagen also unglaublich viele Abschläge, die nicht zauchten, Splitter und kaputtgegangene Sachen. Und da muss auch der eigentliche Schlagplatz, der Arbeitsplatz gewesen sein. Diese Hütte war offensichtlich nur ein Schlafplatz. Aber viele Bohrer haben wir an der Peripherie außenrum um den Steinkreis gefunden, weil die Felle, die diesen Bienenkorb überspannten, dieses Geflecht, diesen Korb, ja, die Felle mussten aneinander genäht werden und all diese zugespitzten Bohrgeräte, die mit der Hand gedreht wurden, diese Spitzen, mit denen die Felle so durchgefriemelt wurden, die wurden dann dachziegelartig, wurden diese Felle zusammengenäht, die großen Flächen, und die Bohrer, die wurden nicht länger gebraucht, die blieben liegen, außer sehr feine, die die Hausfrauen zum Nähen der Kleidung brauchten. Das haben wir auch im Innern der Hütte gefunden und am Schlagplatz und auf der sonstigen Fläche, die nur 8 mal 12 Meter haben wir ausgegraben. Und dann mussten wir die Grabung einstellen, weil ich nicht meine ganze Existenz als Archäologe am Landesamt mit paläolithischen Ausgrabungen bestreiten durfte. Und ja, in der Hütte lagen allerdings ein paar, man würde jetzt landläufig sagen, schöne Geräte, also schön retuschierte Schaber und schön retuschierte Spitzen darunter auch. Aber es war im Wesentlichen ein Schlafplatz. 4 Meter Durchmesser mit dem Stein und der Feuerstein in der Mitte. Man kann sich durchaus vorstellen, dass da ja 5, 6 Leute schlafen konnten. Ob das die einzige Hütte war, wissen wir nicht, weil ein großer Teil der Vorfläche vor dem Dolomitriegel, vor dem steil aufsteigenden Riegel, ist nicht ausgegraben bisher.
Ja, wir kommen zum Ende unserer Folge. Katharina, hast du noch Fragen an unseren heutigen Gast?
Meine letzte Frage ist über die Homini-Gruppe. Wir haben auch über Neandertal gesprochen und unterschiedliche Gruppen. Welche von diesen Gruppen war der stärkste?
Also, ich glaube, dass die alle sehr stark waren. Männlein und Fraulein. Die waren alle sehr, sehr kräftig. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch nicht eine Extraschöpfung, die der liebe Gott vor 4000 Jahren gemacht hat, ist, sondern sich langsam aus dem Tierreich hervorgewuselt hat, dass die Vorfahren Affen waren, dann wissen wir ja, wie stark Schimpansen sind. Die sind viel kleiner als wir, sind aber viel stärker als ein Mensch. Und wir haben jetzt einen Schädel gefunden, der in die Zeit, in die sehr frühe Steinzeit gehört, von einem Wesen, das war ein Kind, vielleicht von 7 Jahren, aber der Schädel war von einer Größe, dass man sagen kann, der war als 7-Jähriger so groß wie wir heutigen. Also, dass die Menschen durchaus 1,60 bis 1,80 groß wurden oder sogar noch größer. Und die waren sehr, sehr kräftig. Alleine bedenken Sie mal, wenn Mammute getötet werden, irgendwo 10 Kilometer vom Basislager entfernt, dann muss das Fleisch in verpackt werden in Felle, in Taschen. Das muss geschleppt werden. Da müssen Männer und Frauen sehr stark sein, um auf diesen Wegen, es gab keine Straßen, keine festgetrampelten Wege, außer Wildpfade vielleicht entlang der Flüsse. Das musste herangeschleppt werden und das bedurfte großer Muskelkraft. Alle waren kräftig.
Ja, vielen Dank, Herr Fiedler, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, um mit uns über das Paläolithikum, über Ihr Expertenwissen mit uns zu sprechen und zu teilen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, auch über die Feuersteine und die anderen Steine, die aus dem organischen Material der alten Tiere stammen, die man braucht, um Funken zu erzeugen.
Und ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich möchte auch mich bedanken, dass Sie hier sind.
Aber ich lasse Ihnen jetzt mit 2-3 Sätzen keine Ruhe. Wir haben nicht über Felsbilder gesprochen. Neuerdings wissen wir auch, dass auch der Neandertaler schon Felsmalereien gemacht hat. Es sind also eindeutig datierte Felsbilder sowohl in Spanien als Südfrankreich als auch in Italien entdeckt worden, die in diese Zeit zurückreichen. Also das ist aber das Jungpaläolithikum, über das wir uns nicht unterhalten. Aber ich glaube, das muss man noch unbedingt dazu sagen, dass das also auch schon in der Neandertalerzeit beginnt. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, mich anzuhören und dieses Interview zu führen. Hat mir Spaß gemacht. Schönen Dank.
Ja, es gibt natürlich noch sehr viele Dinge, über die wir sprechen könnten und die wir uns auch gerne von Ihnen erzählen lassen würden. Aber leider sind wir jetzt mit unserer Zeit für die heutige Folge am Ende. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Fiedler.
Und bis nächstes Mal.
Und bis zum nächsten Mal wieder bei Auf den Spuren alter Kulturen.